der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts, heute in einer ganz besonderen Besetzung, nämlich ich habe heute zwei Gäste, Ulrike Handel und Christoph Gaschler. Herzlich willkommen. Jetzt seid ihr für zwei Unternehmen da und ihr seid zwei Personen. Ihr verdient eigentlich jeder für sich eine eigene Podcast-Folge. Wir wollen das aber ganz bewusst heute kombinieren. Bitte stellt euch doch mal kurz selbst vor, euch und euer Unternehmen. Ulrike, magst du anfangen?
Gerne, Erik. Ja, wir sind heute zwei, weil wir beide nicht so Lautsprecher der Branche sind und gesagt haben, wenn wir beide nicht so laut sind, machen wir doch eine Folge gemeinsam. Und es gibt auch einen ganz besonderen Grund. Wir gehören beide zur gleichen Firma.
Mittlerweile.
Ich bin Ulrike Handel, seit 25 Jahren in der Branche, CEO von Dentsu Aegis Network Deutschland. Das heißt, ich verantworte die deutschen Operations von Dentsu Aegis. Es sind 16 Agenturen, 1500 Leute an mittlerweile 6 Standorten und wir sind eine Full-Service-Agentur und bedienen von Media über Kreation, Digital und Performance-Marketing alle Bereiche des Marketings.
Du warst ja nicht immer, du bist jetzt eine Vertreterin eines großen Media-Networks, ich glaube das drittgrößte im deutschen Markt, wenn ich richtig informiert bin.
An Media gemessen, ja.
Woran kann man es noch messen?
An Billing? Performance-Marketing, so, okay. An Kreativ, aber wenn man unsere Media-Agenturen zusammennimmt, das Regma-Ranking nimmt, sind wir die Nummer 3.
Okay, und du warst, was ich besonders interessant finde, ist, du bist kein Eigengewächs der Media-Agentur-Welt, sondern du hast durchaus ein Vorleben, unterschiedliche Stationen. Magst du das kurz nochmal erwähnen?
Ja, ich glaube, das Besondere ist, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren in einem Netzwerk, was ein Media-Agentur-Background hat, einen Schwerpunkt hat. Und ich habe selber keine Media-Agentur-Erfahrung. Ich habe auch keine Network-Erfahrung. Und das fand ich durchaus mutig von Dentsu Aegis, mir diese Rolle hier zu geben. Ist aber auch durchaus richtig, weil ich glaube, wenn über 80% der Leute im Media-Bereich arbeiten in einer Gruppe, ist es eigentlich nur richtig, wenn der CEO aus einem anderen Bereich kommt und einen anderen Blickwinkel mitbringt. Ich habe vor Dentsu Aegis die Ed Pepper Gruppe restrukturiert, transformiert und praktisch einen Turnaround gemacht. Das 4 Jahre gemacht als CEO. Ed Pepper ist eine börsennotierte Digitalagenturgruppe, international. Und genau, der Börsenkurs hat sich dann auch nach oben geschraubt in dieser Zeit.
Und davor warst du in der Publisher-Welt, ich glaube bei Axel Springer.
Ich war 11 Jahre bei Axel Springer, genau. Digital und im Zeitungsbereich. Habe auch mal die Welt kompakt in Deutschland eingeführt, also klassisches Zeitungsgeschäft, Marketing, Vertrieb, die komplette Logistik und war am Ende dann in den Classifieds über eine Aufsichtsratsposition bei Stepstone, den Kauf von Stepstone mitbegleitet und habe dann damals die Classifieds-Sparte geleitet, die ja heute wachstumsstärkste und EBITDA ertragreichste Sparte von Axel Springer ist.
Sehr gut. Dieser Podcast hier ist ja ein Marketing-Transformations-Podcast und deshalb freue ich mich gerade, dass ihr beide hier seid. Die Media-Agenturen, insbesondere Media-Agenturen-Netzwerke im Gegensatz zu den Media-Agentur-Spezialisten, sind ja nur, das ist jetzt keine Winse, aber sind ja schon durchaus herausgefordert durch ihr Geschäftsmodell und diverse andere Themen, die sich durch den Reifegrad und eigene Herausforderungen irgendwie so darstellen. Und du, Christoph, wirst dich gleich nochmal selbst vorstellen, aber du bist einer der Mitgründer von Videobeat, glaube ich.
Genau.
Dass du von Videobeat bist, das weiß ich, weil ich bin ganz sicher, ob du schon von der ersten Stunde dabei bist. Und du bist ja eigentlich ein Vertreter der Herausforderer-Gatter, ein Spezialdienstleister im Mediasegment. Stell dich doch bitte kurz selbst vor.
Genau, das kann man so sagen. Erstmal hallo, ich bin Christoph Gaschler, habe Videobeat gegründet 2013 und Videobeat ist eine Spezialagentur für datengetriebenes Videomarketing. Ich kann gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, wie wir uns positioniert haben, warum wir den Markt doch auch stark herausgefordert haben und weiter tun. Sind mittlerweile 75 Mitarbeiter und größtenteils in Hamburg und Berlin vertreten und auch international in London und New York vertreten. Vor Videobeat hatte ich zwar andere Gründungen gemacht, die dann so eher nicht so richtig gut liefen, aber wo ich jede Menge Erfahrung sammeln konnte, gerade im Unternehmerischen als auch im Online-Marketing und in der digitalen Medienlandschaft. Und davor habe ich Wirtschafts- und Mathematik studiert, also auch definitiv nicht der klassische Media-Agentur-Background. Die Gründung von Videobeat war auch so ein kompletter Quereinstieg in die Media- und Agenturwelt, was uns wahrscheinlich auch ermöglicht hat, da mit einem anderen Ansatz und einem anderen Blickwinkel an die ganze Thematik ranzugehen.
Und genau, und aus diesen Gründen erfüllst du so viele Kriterien eines Disruptors, wie man so schön sagt. Ihr habt, ihr sagt Videomarketing, im Grunde ist das Thema Bewegtbild und Bewegtbild ist ja im Grunde die Antwort, wenn ich vereinfachen darf, für das, was früher im TV lief, nahezu exklusiv, und das ist ja auch kein Geheimnis, wir sehen immer mehr Verschiebung von analogen Bewegtbild, TV, ins digitale Bewegtbild. So. Und erstaunlicherweise ist ja das etwas, wo sich Spezialisten rausgebildet haben, auch viel, glaube ich, viel in Hauskompetenz aufgebaut wurde, weil natürlich die Mediengattung ganz andere, und das würde mich gleich interessieren, welche Arten von Merkmalen das sind, auf der Dienstleisterseite erfordert, um wirklich da erfolgreich zu sein. Ihr seid, glaube ich, ja auch nicht allein in dem Markt. Ich glaube, es gibt auch sowas wie so große oder vielleicht sogar größere Player wie DCMN, die immer noch unabhängig sind, die mehr oder weniger das Gleiche gemacht haben und oder immer noch tun. Aber von der Positionierung seid ihr ungefähr ähnlich, richtig? Also die New
ähnlich,
Kids on the Block.
Genau, ähnlich, nicht gleich. Also wir haben, ich glaube, wir haben einen stärkeren Videofokus. Und ich glaube, sie sind ein bisschen breiter aufgestellt über Video hinaus. Aber wir sehen uns schon hier und da im Kundenpitch.
Christoph, magst du kurz erstmal darstellen, was ihr anders macht als traditionelle Bewegtbild-Media-Agentur?
Sehr gerne. Also ich hole mal ganz gern aus. Also als wir gegründet haben, da haben wir gesehen, dass ja sich viel verändert hat durch diese Entwicklung zum Performance-Marketing. Aber bei Video-Bewegtbild im Allgemeinen war das nicht der Fall. Wir haben schon gesehen, dass diese Welt häufig von den Kreativ- und Media-Agenturen bedient werden, die aus einer anderen Welt kommen, wo noch nicht so viel mit Daten gemacht wurde, wo nicht so viel mit Technologie gemacht wurde und wo auch beide Gewerke, also Kreation und die Media, komplett getrennt betrachtet wurden. Und wir haben gesehen, dass da einfach viel Potenzial auf der Straße liegen bleibt, weil wenn ich am Ende eine YouTube-Kampagne fahre, wo ich halt nicht fortlaufend optimiere oder wo ich einfach mal TV-Spot einsetze, dass das nicht effizient ist. Mhm. Und wir haben gesehen, dass ich, wenn ich die gleichen Mechanismen einsetze, ja, so ein ganz klassisch AB-Testing, ja, ich lasse verschiedene Creatives gegeneinander laufen, ich lasse verschiedene Targeting Ausrichtung gegeneinander laufen und schau am Ende an, was funktioniert, dass solche Sachen dort einfach nicht gemacht wurden. Und auf der anderen Seite waren die Agenturen oder die Dienstleister, die sehr, sehr stark waren im Performance-Marketing, ja, AdWords als Beispiel, dass die da gut waren, aber dann sich mit dem kreativen Potenzial von dem Medium Video schwer getan haben. Sondern was unser Anspruch von Tag 1 war, dass wir das kreative Potenzial von dem Medium Video mit den Daten und den technologischen Möglichkeiten, die es heutzutage gibt, bestmöglich miteinander vereinen. Und das ist uns sehr gut gelungen, das mal so als so abstrakte Herleitung. Konkret heißt es, dass wir zum einen messbare TV-Werbung machen. Also wir haben eine eigene Technologie auch mittlerweile entwickelt, mit der wir den Effekt von TV-Werbung auf digitale Kanäle, also Abverkäufe im Online-Shop, App-Installs, Newsletter-Anmeldung etc. messbar und dadurch auch wirklich granular optimierbar machen. Wir machen Online-Video, hier auch mit einem klaren Fokus auf eine plattformadaptierte Anpassung, also dass ich halt unterschiedliche Strategien und auch Creatives auf YouTube, auf Facebook oder im programmatischen Bereich fahren muss. Also dass ich halt nicht den TV-Spot auf YouTube schalte, weil erklärt sich von selbst, kann ich gern auch noch weiter ausführen, wenn nötig. Und dass man auch die Kampagne ganzheitlich betrachtet. Ja, also dass diese Trennung, die es früher gab von Kreation und Media und auch Analytics, dass es die halt nicht mehr gibt, weil wir haben halt gesehen, wenn man nicht so in so ich produziere mal ein halbes Jahr, dann läuft das ein halbes Jahr in der Primetime. Mhm. Ich kann ja eh nicht so richtig was messen, außer die Reichweiten. Wenn ich halt wirklich die Zahlen sehe, wenn ich am nächsten Tag sehe oder in Echtzeit, wie gut die Kampagne schauen, wie das Engagement war, wie die durchschnittliche Watchtime war, dann habe ich eine ganz andere Anforderung an das Creative. Und deswegen haben wir auch von Tag 1 gesehen, dass dass diese Verzahnung extrem wichtig ist. Also bei uns, wenn wir so eine ganzheitliche Kampagne planen, dann sitzt da halt auch der Kreative mit dem Media-Experten und dem Data-Analyst an einem Tisch. Mhm. Und da entstehen natürlich ganz andere Innovationen und Ansätze, als wenn ich die komplett getrennt betrachten würde.
Wir steigen bestimmt gleich nochmal tiefer ein in eure Art der Wertschöpfung und vor allen Dingen auch die Unterschiede zum traditionellen TV-Optimieren. Oder, was jetzt passiert ist, und ich glaube, das macht ja auch nochmal dieses Gespräch, was die Transformation angeht, nochmal spannend ist. Ihr habt jetzt verkauft vor ungefähr einem halben Jahr oder Jahr?
Ziemlich genau, einem guten Dreivierteljahr. Ungefähr.
Dreivierteljahr. Ja. Erstens, was waren so die Gründe für euch beide, der eine zu verkaufen, auf der anderen Seite zu kaufen, und was waren so bis jetzt eure Erfahrungen miteinander? Fangt doch erstmal mit den Gründen an. Ulrike, vielleicht magst du das. Warum hast du so einen Spezialisten gekauft oder umgekehrt, wenn ich die Make-or-Buy-Frage stellen würde? Was hat Christoph aufgebaut, was ihr nicht selbst in der Geschwindigkeit oder vielleicht auch nicht in der Qualität erstellen konntet?
Also der Kauf von Videobeat ist für mich eigentlich eine ganz logische Folge unseres Transformationsprozesses. Also ich bin ja zu Dentsu Aegis gekommen, um die Gruppe zu transformieren. Ich glaube, heute transformiert jede Industrie und jedes Unternehmen sich selber. Wer es nicht tut, sollte das schleunigst machen. Transformieren heißt einfach, mit dem Markt, mit der Industrie Schritt zu halten. Und ein ganz wesentlicher Teil einer Transformation für mich ist auch M&A, das heißt Zukäufe. Warum? Wir sind ein Konzern, wir sind in Deutschland schon 1500 Leute, wir sind weltweit 45.000 Leute. Da macht man nicht so schnell mal ein Startup innerhalb der normalen Aktivitäten, innerhalb des normalen Jobs. Man baut auch nicht so schnell einfach mal eine Abteilung auf. Und man disruptiert sich schon gar nicht selber. Und wir haben Videobeat am Markt kennengelernt. Videobeat hat uns Kunden weggenommen. Und ich bin dann immer ganz interessiert und nehme dann auch Kontakt zu den Unternehmen auf, wo ich sehe, dass die irgendwas besser können als wir. Und haben bei Videobeat gemerkt, dass das eigentlich eine Art Disruption unseres TV-Geschäfts ist, dass es ein zukunftsgerichtetes Geschäft ist, und sind dann in die Gespräche gegangen. Videobeat kann vieles, was wir heute nicht können, und verlängert praktisch unsere Stärken. Videobeat kann TV messbar machen, optimiert nach Performance KPIs. Die verlängern praktisch das, was wir heute linear machen, wenn wir TV messen, über Paneldaten, direkt über den Online-Kanal. Videobeat kombiniert Media und Kreation. Und ich bin ganz großer Anhänger, Media und Kreation aus einem Guss zu sehen heute und über verschiedene Kanäle Media und Kreation auch gemeinsam zu planen. Videobeat hat spannende Kundensegmente, die wir heute so auch noch nicht in der Masse haben. E-Commerce, Digitalkunden.
Das sind mehr Direct-to-Consumer-Anbieter.
Direct-to-Consumer-Kunden. Manchmal sage ich auch schon Kunden von morgen. Letztlich wird jeder Kunde ein Direct Consumer-Geschäft aufbauen müssen für Produkte und Services. Da ist Videobeat schon ganz weit vorne. Ja, und am Ende hat Videobeat natürlich auch mit seinen 80 Leuten diesen tollen Gründer-Team-Spirit. Also wir haben ein ganz, ganz tolles Gründerteam gefunden, was uns intern auch wieder weiterbringt. Und ich sag mal jetzt schon nach dem ersten halben Jahr der Integration haben wir natürlich auch Konflikte intern schon gemerkt. Das war mir völlig klar, aber das ist diese Art von notwendiger Konflikte und Diskussionen, die braucht ein Konzern wie wir ganz, ganz dringend. Und also ich bin mit bisher sehr, sehr glücklich, dass wir Videobeat haben und dass wir uns da gegenseitig auch im Markt sehr, sehr gut ergänzen. Mhm. Und zwar auch messbar in den Ergebnissen ergänzen.
Vermutlich gehört da auch sehr viel Eigenanalyse und selbstkritisches Hinterfragen, was man, also dieses Thema, sich selbst anzugreifen, seinen Disruptor zu seinem Alliierten zu machen, ist ja etwas, wofür man auch sehr selbstkritisch über seine eigenen Chancen und Fähigkeiten reflektieren muss. Und nicht nur als Spitze einer Organisation, wie es in deinem Fall, sondern auch in allen praktisch auch Units mit denen. Gab es da viel Reibungswärme?
Ja, da kann Christoph vielleicht auch gleich nochmal was dazu erzählen. Da gibt es natürlich Reibung, gerade wenn man gemeinsam in Pitches geht oder Videobeat uns als Agentur zum Kunden mitnimmt oder wir als Agentur Videobeat zum Kunden mitnehmen. Es ist eine unterschiedliche Herangehensweise, teilweise auch unterschiedliche Verständnisse. Die einen kommen eher vom klassischen Branding-Ansatz, die anderen kommen vom Performance-Ansatz. sind unterschiedliche Menschentypen und das muss einfach behutsam moderiert werden. Und das geht auch, ohne dass die große Agenturgruppe ein Startup, ein schnell wachsendes, agiles Startup wie Videobeat erdrückt. Und ohne dass Videobeat durch uns auch irgendwie verlangsamt wird, sondern das Beste von uns praktisch in der sogenannten Integration auch übernimmt. Weil es gibt ja auch ein paar Dinge, die wir sehr gut können.
Was ist das zum Beispiel?
Also ich glaube, was bei uns sehr, sehr gut läuft, das ist, ich sage immer, es ist wie so ein Plug-and-Play. Wir haben natürlich eine funktionierende HR-Abteilung, okay. Legal, Finance, Kommunikation, PR. Da ist man natürlich sehr, sehr stark gebunden. Und ich würde auch sagen, dass wir in unseren Agenturen, in unseren Bereichen große Spezialisten haben, was Media-Einkauf angeht, was Performance-Marketing angeht. Wir haben mit AdProspect die größte Performance-Agentur Deutschlands. Wir sind auch die größte Amazon-Agentur Deutschlands. Also da gibt es ausreichend Sparringspartner für das Geschäftsmodell Videobeat.
Gut. Aber ihr habt vermutlich nicht Größe gesucht, sondern Spezialisten und auch gefunden. Christoph, erzähl mal, wie ist es dir denn so gegangen? Ist es denn ungefähr, also erstmal gab es ja vermutlich nicht nur einen potenziellen Käufer, sondern mehrere und du hast dich sehr wahrscheinlich sehr bewusst oder ihr als Gesellschaft habt euch sehr bewusst für Dentsu Aegis entschieden. Was waren so die Kriterien? Was sind die Erfahrungen?
Genau, also erstmal um die Frage zu beantworten, die du ursprünglich gestellt hast, warum das Ganze, also bei uns nach 5 Jahren wirklich sehr, sehr schönem unternehmerischen Wachstum, war bei uns auch irgendwann die Frage, okay, wie wachsen wir weiter sinnvoll? Und ist natürlich dann, gerade am Anfang ist so ein unternehmerisches Setup wirklich super, um auch einfach ein funktionierendes Geschäftsmodell aufzubauen, um auch wirklich den Markt aufwirbeln zu können. Aber ab einer gewissen Größe ist es als Einzelkämpfer natürlich dann auch immer schwieriger. Gerade auch, da wir Spezialist sind.
Also habt ihr das schon gemerkt oder war das, habt ihr das schon antizipiert, weil ihr dachtet, okay, wir kommen jetzt in andere Gefilde und das.
Genau, wir haben das schon gemerkt, umso größer die Budgets werden, dass es dann schon auch Kunden gibt, die gerne einen Partner haben, der alle Gewerke abdecken kann. Und da haben wir dann uns teilweise mit anderen Agenturen zusammengetan, um halt solche Aufträge auch bedienen zu können. Aber da haben wir schon gemerkt, dass es so als Spezialist und Einzelkämpfer, so gut wir in dem sind, was wir machen, dann natürlich auch Hürden gibt, um größere Budgets ganzheitlich zu betreuen. Und natürlich auch diese ganzen Skaleneffekte im Media-Einkauf hat natürlich so ein Netzwerk. Ganz andere Konditionen oder auch die ganzen Support-Functions, von denen Ulrike gerade gesprochen hat, dass man da sich nicht mehr um die ganzen Themen wie Legal, Finance etc. kümmern muss. Das waren schon Sachen, die wir auch gesucht haben. Nichtsdestotrotz war es für uns, also wir waren dann ab der Größe und dem Reifegrad, den wir hatten, offen für einen Partner, aber wir hatten das auch nicht zwingend nötig, muss man sozusagen. Wir haben uns toll entwickelt und hätten uns bestimmt auch alleine weiter großartig entwickelt und haben uns deswegen mal ein bisschen umgeschaut, wen es als potenziellen Partner gibt. Und um deswegen jetzt auch zu einer zweiten Frage zu kommen, was uns am Ende von Dentsu überzeugt hat, ist wirklich das gleiche Mindset. Ne? Also, dass wir da wirklich Ulrike und ihr gesamtes Exec-Team, die ticken genauso wie wir. Ja? Die sehen die Zukunft des Marktes genauso wie wir das. Uns, wie wir das erwarten und uns vorstellen. Das war uns extrem wichtig, da jemanden zu haben, der auch die gleiche Sicht auf die Zukunft hat, damit man auch in die gleiche Richtung läuft. Und ja, die Chemie hat da gestimmt und wir hatten da einfach einen sehr, sehr positiven Eindruck, dass auch die Integration mit Augenmaß gemacht wird. Also ich glaube, da kann man ja auch, wird ja viel drüber debattiert und das war auch meine große Sorge. Also wenn du da irgendwie zu hart angefasst wird als so ein zartes Pflänzlein, würde ich mal sagen, kann man auch viel kaputt machen. Auf der anderen Seite, wenn man komplett standalone weiterläuft, kann man sich den Schritt auch sparen. Also das ist irgendwie das Wichtigste, da auch das Beste aus beiden Welten miteinander zu vereinen. Das klingt so ein bisschen plump, aber ist natürlich, wir haben natürlich die schnelle Agilität und Agilität, die wir als kleines Startup haben. Wir haben eine sehr, sehr starke Kompetenz in unseren Bereichen aufgebaut. Wenn man die halt verbindet mit den Vorzügen, die wir jetzt gerade genannt haben, von so einem großen Partner und dann halt auch die Zusammenarbeit mit den anderen Gewerken, um auch wirklich dann im Performance-Marketing oder auch im klassischen Media-Bereich dann da auch noch mit den Agenturen dort zusammen Lösungen anzubieten, ist das schon super. Und das lief bisher auch extrem gut.
Okay. Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, also diese Transformation durch M&A, der ich glaube euch auch bekannte Andreas von Lochow hat in einem Podcast glaube vor ungefähr, das war die Folge 4 oder 5, mal gesagt, dass deutsche Konzerne dazu neigen, ihre Start-up-Pflänzchen entweder durch zu viel Liebe zu erdrücken oder durch Liebesentzug verkümmern zu lassen. Ihr scheint irgendwie, gut, ihr seid ja noch frisch, ihr scheint jetzt das gut ausgewogen hinzukriegen. Kannst du, Christoph, sagen, das ist eine unfaire Frage, aber umgekehrt auf der Käuferfrage sagt man immer, oh, so und so viel Prozent ist das Team, so und so viel ist das Geschäftsmodell. Könntest du sagen, jetzt für den Punkt Verkauf und gerade Verkauf, den spezifischen Partner, den so Aegis jetzt reinzunehmen, wie viel Prozent Management, Kultur und die reine Struktur waren?
Ich verstehe die Frage nicht genau, meinst du
von der Entscheidung? Also ich nehme an, das war, also ich glaube, der Markt geht davon aus, dass es ein kompetitiver Prozess war. Das heißt, mehr oder weniger werden mehrere Bieter einen ähnlichen Preis gezahlt haben. So. Das meinst du. So, und die Frage
waren einfach die sympathischsten, die besten, unternehmerischsten. Das war eine reine Chemistry-Entscheidung.
Ja, also
das wenn Christoph das jetzt noch bestätigt, dann
glaube ich. In der Tat ist das Wichtigste, weil also es ist ja auch, also wir wollen ja unbedingt auch, also ich glaube halt, dass wir nach wie vor sehr, sehr am Anfang sind von der, dem Disruptieren des Marktes, ja, weil es viel gesprochen wurde. Aber also wir sehen jetzt auch, dass sich der Markt grundlegend verändert. Also wenn es irgendwie vor 4, 5 Jahren noch so die sehr, sehr modernen Startups waren, die für unseren Ansatz offen waren, sprechen wir jetzt halt auch mit klassischen Advertisern. Also wir sehen halt, dass der ganze Markt sich in diese Richtung entwickelt. Von daher sind wir sehr am Anfang und deswegen war es für uns, also mit großem Abstand am wichtigsten, da die Leute zu haben, die uns da unterstützen und diesen Weg mit uns zusammen gehen wollen.
Also, dass du in Zukunft noch die Fähigkeit hast, dein Geschäft so weiter zu
betreiben, wie du
mal gewollt. Das scheint ja trotzdem keine Selbstverständlichkeit zu sein. Ich meine, Ulrike, du hast ja schon deutlich mehr M&A-Erfahrungen gemacht und gerade hier André Alper hat auch letzte Woche berichtet von seinem, also sehr, sehr diplomatisch gesagt, aber von seinem M&A-Prozess, der AKM3 an die Performance gegeben. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf spezifische Fälle eingehen, aber man sieht es genauso auch in Unternehmensberatungen, dass man oft sieht, dass dann so eine Art Kompetenz-Dilution gibt und der ehemalige Spezialist oder vielleicht sogar Marktführer in einer Spezialdisziplin dann mehr oder weniger in den weiten Ozean des Übernehmers dann irgendwie mehr oder weniger verschwindet. Viele feiern ja auch tatsächlich, wenn einer ihrer Wettbewerber von einem größeren Ganzen übernommen wurde. Das ist vollkommen egal, ob das Agenturen oder Berater sind. Was sind so die Tipps, Ulrike, was man dagegen tun kann?
Ja, du hast gerade von deutschen Konzernen geredet, die ihre Zukäufe möglicherweise erdrücken. Ich würde das auf international gleich mal ausdehnen. Das ist tatsächlich.
Andreas hat es auf die deutschen Automotives
bezogen. Also es gilt für mich für international und man sieht tatsächlich schlimme Beispiele von Zukäufen, wo die Unternehmen danach nicht mehr das sind, verlangsamt werden und eigentlich genau das, was man möchte. Ein Schnellboot, ein zukünftiges Wachstumsfeld reinholen und noch schneller zu machen, das dann durch Integrationsprozesse und Konzerne extrem verlangsamt wird. Also ich habe alles gelernt, was ich brauche bei Axel Springer, die wirklich die Kunst der Integration und trotzdem lange Leine loslassen, Unternehmen entwickeln lassen, hervorragend beherrscht haben. Ich finde auch eine Portion gesunder Menschenverstand, ich kann das immer nur wieder sagen, schadet auch nicht, weil es ist ja klar, wenn wir eine Videobeat übernehmen, wollen wir ein Unternehmen übernehmen, was ein Schnellboot ist, was uns nach vorne zieht, was uns neue Geschäftsfelder erschließt, was mit uns extrem wachsen soll. Alles, was das Unternehmen daran hindert, in diese Richtung zu gehen, und wir haben ja einen gemeinsamen Plan, wir haben einen gemeinsamen Jahresplan erstellt über mehrere Jahre. Alles, was das Unternehmen daran hindert, ist schädlich. Und wenn das nur die Integration in eine IT ist, in Prozesse, in umfangreiche Reportings, klar brauchen wir die richtigen Finanzzahlen zur richtigen Zeit, aber alles andere muss agil sein und muss möglichst so zugeschnitten sein auf das Unternehmen, dass es weiter sich bewegen kann und möglichst doppelt so schnell wächst. Und für mich ist es auch eine ganz persönliche Aufgabe als CEO, wenn ich einen Unternehmer davon überzeuge, zu uns zu kommen, und Videobeat ist ja nicht das einzige Unternehmen, was wir zugekauft haben, ist es meine ganz persönliche Aufgabe, dann die Ziele auch zu erreichen. Also für mich ist es extrem wichtig, dass Christoph nach 3, 4, 5 Jahren sagt, das war die richtige Entscheidung. Ich habe mich noch besser entwickelt, als ich es am Anfang gedacht habe. Und bei uns hat jedes Executive Member, also alle der 7 Führungskräfte in Deutschland, der Top-Führungskräfte, haben in ihren Zielvereinbarungen ein Ziel für Videobeat drin. Das heißt, wir werden alle, wir messen uns alle an der Entwicklung für Videobeat. Wir messen uns an den Zukäufen.
Ist das dann eine Empfehlung auch für andere Unternehmenslenker, das so in einer ganz persönlichen Agenda zu machen, dass die Unabhängigkeit, sofern das das Konzept ist, dass die Unabhängigkeit bewahrt werden kann und dass sich das auch in die Kultur des Unternehmens so weiter übersetzt?
Das würde ich nicht sagen. Das kommt ganz drauf an, was man für ein Unternehmen kauft. Videobeat ist für uns, hat für uns ein Skillset, was wir so nicht haben.
Klar, ich meine unter der Prämisse, dass man das unabhängig.
Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bereich etwas zukaufe, wo wir schon ganz stark sind, ich sag mal die Nummer 1, kann es auch sinnvoll sein, eine viel stärkere Integration zu machen. Nehmen wir mal Performance Marketing, sind wir die Größten, sind wir die Nummer 1. Würde ich jetzt vielleicht noch eine Performance Marketing Agentur kaufen, weil ich gern noch mehr Marktanteil in Deutschland hätte, dann mag eine Integration dort ganz anders aussehen. Das bespricht man aber
alles vorher. Weil du mehr von dem Gleichen hast.
Weil ich mehr vom Gleichen habe, weil es vielleicht Sinn macht, noch mehr Synergien stärker zu nutzen, als wenn ich jetzt, um ein neues Beispiel zu bringen, Nemix, Digital Transformation Agentur, 500 Leute.
Eine Tochter von euch.
Auch eine Tochterfirma von uns, letztes Jahr im Herbst gekauft. Eigenständiges Unternehmen, über sehr viele Jahre eigenständige Strukturen, Prozesse aufgebaut. Tolle Prozesse, teilweise besser als unsere. Da ist eine Integration was ganz anderes. Also da ist eine Integration im Bereich Legal, HR und Finance viel geringer, dafür in anderen Bereichen wieder stärker. Also ich würde es immer individuell sehen, sowohl aus Dentsu-Ichis Sicht, je nachdem, was für einen Bereich wir zukaufen, aber auch aus Sicht anderer Unternehmen. Wenn zum Beispiel ein klassisches Industrieunternehmen Digitalagentur zukauft, mag es sinnvoll sein, die komplett zu integrieren als Abteilung zu sehen.
Genau, ich meinte das unter der Prämisse, dass man wirklich so eine Innovation, die man vielleicht nicht durch eigene Inkubation oder durch eigene organische Entwicklung herbeiführen kann, dass man die dann bewusst, um den Kern nicht kaputt zu machen, das ist ja, also dass man diese dann wirklich diese gewünschte Unabhängigkeit, also wie du auch vorhin sagtest, zumindest habe ich das so verstanden, dass ihr auch euch auf dem Markt auch begegnet. Also dass es auch sein kann, dass Videobeat in
nur jetzt abgesprochen. Jetzt abgesprochen und
Also die, aber das ist ja etwas, wo ihr ganz bewusst auch zulasst, dass vielleicht auch so mal auf Gruppenebene Margenpools sich von der einen Welt in die andere bewegen. Das ist ja das Problem der Innovators-Dilemma-Situation.
Das muss man aushalten können.
Genau. So, das finde ich das Besondere, dass wenn ihr einen Disruptor nehmt, ihr hättet ihn ja praktisch auch ungewollt aus Versehen vom Markt nehmen können. Abgesehen davon, dass das vermutlich nicht geholfen hätte, weil dieses Asset, was ihr aufgebaut habt, vermutlich nicht exklusiv verteidigbar ist.
Ne? Es ist eine Bewegung.
Es ist sowieso gefragt. Es wird sich auch in diese Richtung entwickeln.
Ich möchte mal kurz einen Schwenk in die Art der Wertschöpfung, die er bringt, damit man besser verstehen kann, warum das gar nicht so trivial ist, so eine Leistung aus einer Mediaagenturwelt heraus aufzubauen. Und also meine These, könnt mir widersprechen.
Wir hätten es aufgebaut, wenn wir es hätten können. Aber sich selber zu disruptieren, ist aus meiner Sicht einfach nicht möglich.
Ja. Christoph, ich gebe mal kurz wieder, was ich verstanden habe. Ihr macht datengetriebenes Bewegtbild-Marketing. Du hast gerade sehr stark auf das Zusammenspiel zwischen Mediaschaltung und Kreation gesetzt. Und als dritten Punkt, da hast du jetzt ein bisschen weniger drüber gesprochen, dass die Data Analytics, also euer Verfahren, Effizienz oder Wirksamkeit irgendwie nachzuweisen und dann entsprechend die Steuerung vorzunehmen. Das ist ja etwas, was typisch für programmatische Mediaschaltungen ist, ne? Dass man Bewegtdaten von Kunden über Kanäle mit Kosten und Ergebnissen und über Testverfahren oder Experimente den Content über AB-Tests optimiert mindestens. Und ich habe auch verstanden, dass eure primäre Zielgruppe Direct-to-Consumer-Advertiser sind. Und daran hat sich auch so schnell jetzt noch nichts geändert? Oder wie entwickelt sich eure Kundensegmente
jetzt? Also wir sehen schon, dass da viel Bewegung reinkommt. Also wir sprechen jetzt viel mehr auch mit klassischen Advertisern, die diese Techniken, diese Art und Weise zu messen und zu optimieren jetzt auch für sich entdecken.
Klassische Advertiser meinst du, die keinen Direct-to-Consumer haben?
Genau.
Das ist ja in der Performance-Welt.
Genau.
So, oder schwer noch festzustellen, wer klassischer Advertiser ist.
Oder indirekt. Also ich glaube, ist wahrscheinlich einfacher, einmal zu erklären, wie wir es machen. Mhm. Dann kann man auch gerne ja. weiterspinnen, wie das dann auch für Nicht-Direct-to-Consumer-Kunden mhm. Sinn macht. Also wir machen diverse Sachen, wie ich eben schon angerissen habe, aber eine wichtige Sache ist auch das, wo du gerade angespielt hast, womit wir auch sehr stark gewachsen sind, ist unser Ansatz, TV-Werbung zu machen. Und zwar haben wir, als wir gestartet haben, recht schnell gesehen, dass die meisten Digitalunternehmen, also E-Commerce-Shops oder alle, die halt irgendwie im Großen und Ganzen digital verkaufen, dass die kommen halt klassisch aus dem Performance-Marketing. Ja? Die machen Google, die machen Facebook. Und für die haben sich lange von TV ferngehalten, weil sie TV einfach nicht messen können. Und nicht so messen können, optimieren können, wie sie es kennen. Und dann war unser Ansatz, also wir messen den Effekt, den TV-Werbung auf den digitalen Absatzkanal bringt. Das kann man bei TV folgendermaßen machen, dass ich habe ja zu einem begrenzten Zeitfenster eine sehr, sehr hohe Reichweite. So, und wenn ich jetzt messen könnte, was mein Traffic-Niveau oder meine Abverkäufe oder App-Installs ohne diesen TV-Effekt wären, dann kann ich das Delta ziemlich genau dem TV zurechnen, was in einem kurzen Zeitfenster nach der Ausstrahlung passiert. Und wenn ich das hinbekomme, dann kann ich am Ende wirklich einen Cost per Visit, Cost per Conversion für diesen einzelnen individuellen TV-Spot dranhängen. Und sobald ich das geschafft habe, kann ich am Ende natürlich diesen Kanal genauso betrachten, wie ich andere Performance-Marketing-Kanäle betrachte. Das heißt, ich kann AB-Testing mit den Creatives machen, ich kann verschiedene Sender gegeneinander testen, ich kann Wochentage, ich kann Uhrzeiten, ich kann Programmumfelder, ich kann bis zu einzelnen Sendungen wirklich alles gegeneinander messen und so dann natürlich fortlaufend die Kampagne optimieren und auch einfach den Return on Invest kontinuierlich im Blick behalten und da natürlich dann auch TV im Wettbewerb sehen mit den anderen Performance-Marketing-Kanälen. Und da haben wir einfach dann in den letzten Jahren gesehen, dass diese Art und Weise ist natürlich extrem, wird extrem stark angenommen von E-Commerce-Unternehmen, die sich sonst eher schwer mit TV getan haben, weil sie einfach mit der Art und Weise, wie TV in der klassischen Media-Welt gemessen und optimiert wird, sich nicht so richtig wohlgefühlt haben.
Ich hätte nur gesagt, dass oder erwartet, dass das ja auch zwei Bereiche sind. Zum einen, weil die alte TV-Welt durch ihre Vermarktungsregeln dem E-Commercer und seinen Optimierungsansprüchen nicht wirklich gerecht wird. Ne? Mhm. Sozusagen, die kommen mit Volumenhürden, die es gibt ja noch die alte DRTV-Welt, ne? Die war ja auch fähig, aber man hatte dann jede Menge Restriktionen oder hat man heute noch Schieberechte und gewisse Segmente hast du da nicht rangekriegt. Genau. Ich hätte jetzt erwartet, dass auch ein Teil eures Erfolges daran liegt, dass zum einen die TV-Vermarkterwelt nicht mehr, also kannst du vielleicht was zu sagen, Ulrich, aber dass die vielleicht nicht mehr ganz so läuft wie vor 10, 20 Jahren. Ich kann nicht sagen, ob sie besser oder schlechter läuft, aber es viele, gerade jetzt in der ProSieben-Sat.1-Welt zum Beispiel, hat man ja schon gelernt, gewisse Optimierungsmöglichkeiten durchzusetzen. Und auf der anderen Seite sind alle so, oder viele E-Commercer in so einer Sättigungsfalle, was den Lower Funnel angeht. Genau, und sind gezwungen, Upper Funnel-Maßnahmen zu machen. Und da Display jetzt auch nicht wirklich eine einfache oder günstige Art ist, ist TV auf einmal wieder relativ komparativ wettbewerbsfähig. Seid ihr auch in der Lage, die Attributionslogik auf der Advertiser-Seite nachzuvollziehen? Weil man könnte jetzt sagen, okay, den ersten Schritt, sagen wir mal, den Effekt eines Spots auf Traffic, App-Installs etc. zu machen, ist klar. Und ich stimme dir total zu, es ist dann ähnlich optimierbar wie bei regelbasierten Performance-Marketing-Kanälen. Das Problem ist nur, es ist ja nicht wirklich deterministisch. Ne? Sondern du siehst den Uplift, aber du siehst den Uplift um x Prozent. Du kannst nicht sagen, welcher deiner Cookies jetzt durch TV gekommen ist. Du kannst sagen, okay, diese Cookies haben eine 30% Wahrscheinlichkeit, dass sie über TV gekommen sind. So, das heißt, die Notwendigkeit, eine Attribution zu machen in so einer Customer Journey, ist ja, je mehr Upper Funnel-Maßnahmen ich habe, insbesondere bei Analogen, umso wichtiger. Helft ihr dabei oder kommt ihr mit eurer eigenen Attributionsregel oder
wie sieht das aus? Ja, beides. Also wir haben, wie ich sagte, mittlerweile auch eine eigene Lösung entwickelt, weil wir da einfach Chancen gesehen haben, dass das auch technisch noch ein bisschen, mathematisch vor allen Dingen noch ein bisschen besser umzusetzen. Mhm. Und wir haben da in der Tat auch eine Lösung, mit der wir dann auch diesen einzelnen Visits in diesem Zeitfenster eine gewisse Wahrscheinlichkeit anhängen, mit der sie aus dem TV kommen und so dann natürlich auch retargeten können. Das heißt, da bieten wir schon auch eine eigene Lösung, die natürlich klar ist. Du hast kein Cookie-Tracking per se, das heißt, es ist ein statistisches Näherungsverfahren, funktioniert trotzdem über die zig Kampagnen, die wir in den letzten Jahren gefahren haben, können wir sagen, es funktioniert sehr gut. Also wir haben Kunden, die haben mit 5.000 Euro im Monat begonnen und haben das wirklich mit einem positiven ROI bis auf eine 500.000 im Monat hochskaliert, einfach weil sie halt wirklich Schritt für Schritt gelernt haben, die Kampagne optimiert haben. Also
ist das so eine typische Eintrittshürde?
Ja, das ist halt schon recht wenig. Also das ist schon so, was wir sehen. Also auch um zu deiner, springen wir so ein bisschen aber zu dem, was du eben gesagt hast vor ein paar Minuten. Es ist natürlich schon so, dass viele E-Commercer diesen klassischen irgendwie Test Small Scale Fast Ansatz haben. Also wenn da natürlich jetzt eine klassische Mediaagentur um die Ecke kommt und sagt, bei uns geht unter 500.000 gar nichts, dann laufen sie halt weg. Also die wollen natürlich schon so mit so kleineren bis mittleren fünfstelligen Budgets testen. Aber häufig sind es dann auch welche, die anderen Kanäle schon komplett ausgereizt haben, wie du gerade sagtest. Also TV macht natürlich keinen Sinn, oder meistens, was hängt vom Produkt ab, macht meistens keinen Sinn, wenn ich jetzt gerade ganz frisch am Start bin, sondern es kommt oft dann rein, wenn ich schon die klassischen Performance-Marketing-Kanäle ausgereizt habe, überall an meinen Grenzkosten bin. Dann brauchst du halt andere reichweitenstarke Kanäle, wo ich andere Zielgruppen erreiche, und da ist TV der logische Schritt. Trotzdem sind diese stark mit Performance-Marketing gewachsenen Kunden so, dass sie dann eher mit kleinen Budgets testen wollen, sofern das funktioniert, dann aber auch aufdrehen und skalieren wollen.
Und ihr nehmt sich aber auch, sagen wir mal, mediengattungsagnostisch an die Hand. Das heißt, ihr macht nicht nur analog, also natürlich sondern ihr macht das genauso auch für YouTube etc.
Hundertprozentig.
Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass in der alten Welt war ja ganz oft, das Bewegtbild auf einen Kanal, auf eine Gattung zugeschnitten, und dann wurden dann vielleicht noch Creatives adaptiert oder auch nicht.
Aber das ist neben dem Datengetriebenen einer der drei wesentlichen Unterschiede, die wir haben, wirklich dieses ganzheitliche. Ja, also wir sehen, vorher war natürlich, wie du sagtest, Bewegtbild war TV de facto. Heute ist es eine sehr fragmentierte Welt. Ja. Du hast TV nach wie vor brutal reichweitenstark, also da kann man noch so viele Totgesänge anstimmen. Wir sehen nicht, dass TV an Relevanz großartig verliert.
Ist das wirklich so?
Also wir sind gerade auch in unserer Zielgruppe, also ich kenne ja die Diskussion, die am Markt herrscht, aber wir sehen zum Beispiel, dass der Anteil der Digitalunternehmen an den TV-Spends, glaube ich, der am stärksten wachsende Bereich ist. Also Check24 größter TV-Spender, wenn ich mich nicht täusche. Früher waren es die Automobilhersteller.
Lass uns gleich nochmal auf einsteigen. Du warst gerade so deine drei Triebfedern nochmal.
Genau, also das erste ist das Datengetriebene, was wir da, glaube ich, gut besprochen haben. Das zweite ist wirklich dieser plattformadaptive Ansatz, dass du halt jetzt, du hast halt eine fragmentierte Welt. Du hast TV, du hast die ganzen Social-Video-Kanäle, ja, YouTube, Facebook, Instagram und was da alles noch aus dem Boden sprießt und teilweise auch wieder verschwindet, als auch der ganze programmatische Bereich, ja, im Digitalen, Digital Out of Home. Also du hast wirklich dann natürlich noch die ganzen Netflixe und Amazon Prime. Es ist sehr, sehr fragmentiert. Und da gibt es halt keine Strategie mehr mit, ich habe ein Creative, das haue ich über alle Kanäle. Sondern da gehen wir in der Regel ran, dass wir halt eine kreative Idee entwickeln, die sich auf die Kanäle übertragen lassen. Dass ich halt wirklich auch meinen TV-Spot habe in verschiedenen Varianten, dass ich auf YouTube was habe, wo ich in den ersten 5 Sekunden auch wirklich für Aufmerksamkeit sorge, weil sonst überspringt der Nutzer. Facebook ist noch schlimmer. Das läuft im Autoplay, Mute, im Newsfeed. Wenn ich da nicht innerhalb von 1-2 Sekunden Aufmerksamkeit generiere, dann scrollt der Nutzer rüber und ich zahle trotzdem. Das heißt, hier muss ich einfach Strategien entwickeln, mit der ich meine Kampagne auf alle Plattformen adaptiert umsetzen kann. Und da haben sich auch viele mit schwer getan, und das haben wir, glaube ich, auch gerade durch die Verzahnung der verschiedenen Gewerke extrem gut hinbekommen.
Verzahnung heißt auch, dass ihr ganz operativ helft bei der Content oder bei den Creatives, bei der Entwicklung, bei der Produktion, was ja früher nochmal von der Arbeitsteilung auch streng getrennt war. Ne? Das eine ist Kreation, ist ein eigener Prozess, dann ist die Kampagnenlogik, dann gibt es irgendwann vielleicht einen Pre-Test oder irgendwie einen Post-Test, was der Himmel, aber das ist dann eher panelbasiert und ihr macht das on the fly.
Genau, und das ist genau der dritte Punkt, also wirklich dieses der ganzheitliche Ansatz, dass wir von Strategie, Kreation, Media und Analytics alles anbieten. Das ist eher auch wie so ein iterativer Circle, den wir sehen. Also es ist in der Tat so, dass wenn die Kampagne läuft, hast du halt direkt am gleichen Tag die ersten Ergebnisse. Du siehst halt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und von daher haben wir einfach gelernt, dass da, wie ich jetzt eben schon sagte, da müssen halt die Medialeute mit den Kreativen sprechen und gemeinsam Lösungen entwickeln, die da passen. Und also es ist ein sehr, sehr undankbarer Job, der kommt auch, wenn wir, also wir haben am Anfang natürlich auch Kampagnen gehabt, wo wir dann Creatives bekommen haben, die so mittelmäßig sind. Mhm. So, da können wir können unsere Media-Experten am Ende Gas geben, wie sie wollen. Sie schaffen es halt nicht, also irgendwie maximal ein befriedigendes Ergebnis rauszuholen, weil das Creative dann ja auch wirkt oder eben nicht wirkt. Von daher, wenn die miteinander abgestimmt sind, habe ich die besten Chancen, auch wirklich was Erfolgreiches auf die Beine zu stellen als Kunde.
Okay. Ihr werdet ja auch von Kreativagenturen angefragt, ob ihr den Kreativen beibringen könnt, wie man solche kanalspezifischen Commercials macht. Ja. Weil ihr ja für einen Kunden zum Beispiel bis zu 300 unterschiedliche TV-Commercials macht, von, ich glaube, 3 Minuten bis 10 Sekunden, die dann iterativ eingesetzt werden über einen Zeitraum von mehreren Monaten.
Ich glaube, das ist ja auch gerade zwischen einem Direct-to-Consumer oder Direct-Response-Advertiser im Gegensatz zu einem FMCGler auch allein der Erstellungsprozess oder der Freigabeprozess und der Optimierungsprozess ist ja ganz, ganz anders. Also viel, viel länger und mit viel, viel Zeitaufwand und überhaupt der gesamte Creative-Aufwand ist ja um ein Vielfaches höher, würde ich annehmen, als es jetzt ein Direct-to-Consumer-Spot, der durch Iterationsschleifen gehen muss.
Ja. Das ist auch kein Entweder-Oder, sondern ein sowohl als auch. Mhm. Ich glaube, das seht ihr, das sehen wir genauso. Die großen Branding-Filme, die teilweise bis zu 3 Minuten gehen, vielleicht auch einen Preis gewinnen, über die jeder spricht, die braucht man noch genauso wie, ich sage mal, kürzere kanalspezifische abverkaufsstarke Inhalte.
Ja, das mag total sein. Ihr habt mich beide überrascht, als ihr genickt habt, dass TV eigentlich kein Reichweitenproblem hat. Das ist für mich mindestens counterintuitiv und das ist auch nicht das, was meine Industriepartner, also auf der Advertiser-Seite so berichten. Die haben insbesondere bei den jüngeren Zielgruppen die Sorge, dass sie junge potenzielle Kundinnen und Kunden nicht mehr erreichen. Jetzt sagst du zu Recht, klar, die Spending-Volumen von einzelnen Advertiser in TV nehmen auch zu, wenn man jetzt Check24 als Beispiel rausnimmt. Aber ist das wirklich eine Indikation, dass TV weiterhin noch junge Zielgruppen erreicht? Weil es gibt auch genügend Marktstudien, die eigentlich sagen, dass sich gewisse Zielgruppen über lineares, analoges TV nicht mehr ansprechen lassen.
Also ich denke, das klassische TV ist natürlich unter Druck, hat aber auch mittlerweile verschiedene Plattformen, bietet verschiedene Inhalte, wo sie auch wieder jüngere Zielgruppen zurückkriegen. TV ist aus unserer Sicht und auch aus Sicht unserer Kunden nach wie vor unverzichtbar im Branding und auch im Reichweitenaufbau. Und das zeigt sich auch, wenn man so einen durchschnittlichen Media-Spend-Topf bei uns anguckt, ist mehr als die Hälfte, also über 50%, wird in TV investiert. Also nicht in Radio, nicht in Out-of-Home, nicht in digital, sondern immer noch in TV.
Ihr habt das aber vermutlich ihr habt aber vermutlich auch leicht überproportional oder vielleicht sogar stark überproportional eher indirekt vertreiben.
Das mag also auch an unseren Kunden liegen.
Automotive, ganz genau. Und Pharma und sowas. Also,
absolut. Ja. Es gibt bestimmt einen Trend, vielleicht weg vom linearen TV, aber Bewegtbild als solches, auf welcher Plattform das dann immer ist, wird nach wie vor immer präsent sein. Das ist sogar der am stärksten wachsende Kanal. Das ist ja auch ein Grund, warum wir uns Videobeat angeguckt haben. Das Thema Video, Online-Video wächst am stärksten. Und das ist ein Trend, den ich auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehe.
Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber einer der wesentlichen Paradigmenwechsel zwischen digitalen, deshalb rate ich da drauf rum, zwischen digitalen Bewegtbild und analogen, also linear distribuierten Bewegtbild ist, dass das Preismodell in der alten Welt sehr stark konditions-, also rabattgetrieben ist. Das heißt, je mehr ich spende, desto besser meine Kondition, also desto geringer mein relativer TKP. In der digitalen Welt, klar, es gibt Ausnahmen, es gibt auch Private Deals in der digitalen Welt, aber das dominierende Betriebssystem für das Pricing von Bewegtbild in der Zukunft wird doch sehr wahrscheinlich ein eher auktionsgetriebener Mechanismus sein. Wie immer. Aber wenn wir uns da einig sind, dann wissen wir ja zumindest, worauf wir uns einstellen müssen. War das auch ein Grund, diesen Paradigmenwechsel zu antizipieren, weshalb ihr euch diesem Thema sehr früh schon gewidmet habt?
Das ist sicherlich auch ein Grund, Videobeat mit bei uns reinzunehmen. Aber somit bieten wir halt beides an, das klassische lineare TV und das Direct-to-Consumer-Geschäft. Wir haben ja auch den Tech-Stack von Videobeat bei uns intern verbunden und können so halt für Kunden egal in welcher Phase der Kunde ist, ob er mit Direct-to-Consumer-Geschäft anfängt, irgendwann werden alle anfangen oder auch drüber nachdenkt, ganz flexibel ein Angebot strecken.
Also vielleicht, um das auch nochmal ganz kurz klarzustellen, also wir haben jetzt eben sehr viel über unseren Ansatz zu TV gesprochen, weil das auch sehr, sehr, sehr plastisch ist, meiner Meinung nach. Aber es ist in der Tat so, dass wir haben halt einen ganzheitlichen Ansatz für Bewegtbild. Und es ist in der Tat so, dass natürlich Online-Video sehr, sehr starke Wachstumsraten hat und logischerweise die Zukunft ist. Ich habe eben nur gesagt, TV hat nach wie vor seine Relevanz. Aber ich sehe das sonst genauso, wie ihr es eben besprochen habt. Natürlich, Online-Video hat extrem Wachstum hingelegt in den letzten Jahren. Das wird natürlich auch entsprechend weitergehen nach oben. Und da sind wir auch echt gut aufgestellt.
Von den Skaleneffekten, von denen du vorhin gesprochen hast, Christoph, dann meinst du vermutlich auch genau diese Skaleneffekte, die du hast, wenn du jetzt zum Beispiel, ich stelle mir vor, dass die TV-Buying-Kondition von der Denso Aegis nochmal besser sind, als wenn du als Einzelkämpfer auf die geneigten TV-Networks zugehen würdest. Richtig?
Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Teils.
Gute Antwort.
Kommt drauf an. Ja, also wir haben natürlich schon auch eine gewisse Größe gehabt in unserem Segment vorher und dann natürlich auch schon eine sehr, sehr attraktive Kondition vorher gehabt. Aber gerade auch, vielleicht auch ein Thema, den wir bisher außen vor gelassen haben, ist auch gerade dieses Thema Internationalität. Mhm. Also wir haben auch durch unsere Kundenstruktur geprägt, so ein mittelgroßes, schnell wachsendes Digitalunternehmen, die denken ja nicht in Ländergrenzen. Ne? Mhm. Die kommen halt zu uns und sagen, könnt ihr bitte mal jetzt ab nächster Woche für uns 10 Märkte bespielen. Mhm. Das ist eine Herausforderung, die jetzt, glaube ich, auch einige Mediaagenturen, also große Networks in Schwitzen kommen. Und das ist für uns halt auch wichtig. Das haben wir bisher halt alles mit unserem kleinen unternehmerischen Team aus Hamburg gemacht.
Mit Google und Facebook geht das ja vermutlich auch. Ne? Und
da geht das in Amazon. Genau, geht das entspannt. Wenn ich natürlich dann jetzt in kleineren Märkten irgendwo in Asien oder auch Osteuropa oder so verhandeln muss mit TV-Konditionen, überhaupt den TV-Markt verstehen muss, der tickt ja komplett unterschiedlich. Also ob ich jetzt Deutschland und Frankreich nehme oder USA, sind komplett andere Ansätze. Und da profitiert man natürlich dann auch von so einem Netzwerk, um dann auch solche Kampagnen auch international sehr wettbewerbsfähig ausstellen zu können.
Das meinte ich vorhin mit diesem Plug-and-Play-Ansatz, wenn jetzt in Japan, und das war ja ein Fall, oder Brasilien, Kampagnen gefordert werden, dann haben wir halt dort die Kollegen sitzen, die aufgestellt sind, wie wir in Deutschland, wo er auch ein Ansprechpartner ist, der einem dann helfen kann. Oder wenn man ein Büro aufmacht in den USA, dann sitzt man halt bei der Denso in den USA, in New York mit drin und kann dadurch auch wesentlich schneller wachsen.
Ich unterstelle jetzt, dass die performancebasierte, also die alte Welt eurer Zielgruppe, Christoph, dass die weniger vom großen Media-Pitch zu euch gekommen ist, sondern dass die sehr stark durch Testkampagnen und
Optimierung.
So. Dir, Ulrike, unterstelle ich, dass eure Kunden weniger durch schnelle kleine Tests zu euch gekommen sind, sondern durch riesig große internationale oder nationale Ausschreibungen.
Das war einer meiner Findings, als ich vor 2,5 Jahren neu in die Media-Welt kam. und nach der Sales-Pipeline in den Media-Agenturen fragte und es keine gab, sondern die Kollegen sagten, wieso, wir werden immer zu Pitches eingeladen, mittlerweile sind das so viele, dass wir es ressourcentechnisch kaum mehr schaffen.
Ja. Das Programmatische ist ja nicht der Freund des Pitches. Ne? Oder umgekehrt, der Pitch ist nicht Freund des Programmatischen. Okay. Das heißt, das ist auch ein Wandel. Verstehen die Kunden das schon oder ist das ein langsamer, edukativer Prozess? Also die Performance-Advertiser, die verstehen das sicherlich, aber wollen wir die eher traditionellen Advertiser?
Also wir drehen intern unseren Sales- und unseren Marktansatz, indem wir auch proaktiv auf Kunden zugehen und auch außerhalb von klassischen Pitch-Situationen Kunden ansprechen und auch eben zu Tests einladen. Und da ist Videobeat natürlich eine ganz, ganz tolle, ich nenne es mal Speerspitze und ein Schnellboot, mit dem man ohne große Hürden auch Nicht-Kunden, die möglicherweise bei einem anderen Agenturnetwork sind, mit einem tollen Ansatz überzeugen kann.
Wenn der Sales-Pitch dann so ganz strukturell ganz anders ist, also das eine vermutlich gar kein richtiger Pitch ist, sondern mehr eher ein strukturelles, ein edukativer Prozess ist, dann sind vermutlich auch die Menschen, die für euch arbeiten, andere. Ne? Christoph, wie viel Mediaagentur-Leute arbeiten denn bei dir?
Ich habe die Frage irgendwie erwartet.
Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Ja, also keine. Das war bei uns, also ich meine, als wir die Firma aufgebaut haben, wir zwei Gründer und auch die dritte Geschäftsführerin, die uns dann unterstützt hat, die dann irgendwie vor zweieinhalb Jahren dazu kam, haben alle eher einen digitalen analytischen Background und kein Media-Background. Mhm. Ich glaube, sonst hätten wir diesen Ansatz auch nicht entwickeln können. Und wir haben auch im Hiring gesehen, dass uns eher Leute helfen, die extrem gut ausgebildet sind im Performance-Marketing, ja, die vielleicht da von einem sehr, sehr guten E-Commerce-Unternehmen kommen, die irgendwas Quantitatives studiert haben und da extrem gut mit Zahlen umgehen können. Das heißt, wir haben einfach gesehen, dass viele, die also aus der klassischen Media-Welt kommen, eher nicht so aufgestellt sind, wie wir das brauchen für uns.
Weil die auch so mal in der Regel mit quantitativen Verfahren weniger, also das ist ja auch so, dass die eher qualitativ gestrickt sind. Das ist ja schon allein, wie unsere Ausbildung zumindest in Deutschland in der Vergangenheit aufgesetzt war, dass sie eher kommunikativ, qualitativ unterwegs waren als wirtschaftsmathematisch quantitativ. Ja. Ja. Vermutlich ist dann genau das, diese Schnittstellenfunktion oder diese Mischung, das, was es so mal leistungsfähig macht. Ihr, das weiß ich von dir, Ulrike, schon länger, ihr seid schon ständig auf der Suche nach Menschen, die auch so mal komplementär zu euren traditionellen Assets aufgestellt sind. Also ihr habt ja auch Beratungseinheiten, ihr habt Einheiten, die in Marketing Automation unterwegs sind, etc. Für die Zukunft werdet ihr weitere solche oder ähnliche Akquisitionen machen oder war es das dann damit?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben wirklich ein größeres Transformations- und auch Akquisitionsprogramm, wo wir in verschiedensten Segmenten am Markt sind, seit über 2 Jahren am Markt sind, Gespräche auch führen, manche mehr, manche weniger konkret, auch in einigen, ich nenne es mal sogenannten Pitches, um Unternehmen mit dabei waren. Videobeat hat gut geklappt, Nemix auch, andere nicht. Also wir sind absolut weiter dabei, uns in Bereichen, die stark wachsende Marktbereiche, also wo es bis zu zweistellige Wachstumsraten gibt, noch zu vergrößern, aber auch in Bereichen, wo wir noch keine Skills haben, in denen wir uns noch erweitern wollten. Zum Beispiel ein Beispiel, Digitalagenturen, wir haben ja den Nemix gekauft, zusammen mit der Bluefinity haben wir ein Dach über 1000 Leute im Bereich digitale Transformation, also auch Adobe, Salesforce, Frontend, Backend, IT, und die sogenannte organisatorische Umsetzung. Wir sind für Salesforce weltweit schon als Dentsu die größte Agenturgruppe, die Salesforce implementiert und umsetzt, hinter Accenture, Deloitte und Capgemini. Also in diese Richtung gehen wir sehr stark, aber genauso in die E-Commerce-Richtung, Data Analytics.
Ihr werdet also auch immer mehr Richtung, also ihr werdet auch immer mehr Berater-Skills.
Auf jeden Fall mehr Berater-Skills. Also die sich heute bei uns Consultant nennen, sind eigentlich Kundenberater, Betreuer, Key-Accounter. Das sind keine Consultants, wie ich sie mir vorgestellt habe. Das war auch eines meiner Learnings am Anfang. Ich dachte, oh, wir haben ja ganz viele Consultings von BCG oder McKinsey und Booz Allen und habe dann gefragt und die Consultants waren Kundenbetreuer. Klar, wir brauchen Berater Mentalität und in den bestehenden Agenturen, aber wir brauchen auch eine Unternehmensberatung. Es gab ja auch ein berühmtes Panel, das du geleitet hast.
Das berühmte von der D3Con.
Ja. Von der D3Con, wo ich ja auch die Panel-Teilnehmer gefragt habe, wer eine Media-Agenturgruppe kaufen würde. Es waren alles Unternehmensberatungen. Ich würde absolut sowohl meinem Global CEO raten, eine Unternehmensberatung zu kaufen, als auch in Deutschland sind wir dran, eine aufzubauen oder zu kaufen.
Okay. Also das Muster, wie du Transformation angehst und weiter voranführst, wird deutlich. Sehr spannend. Übrigens also top aktuelle News. Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der Deutschen Bahn.
Dankeschön.
Ein vermutlich rein deutscher Kunde, nehme ich mal an.
Rein deutscher
Kunde. Bahn weiß man ja nie.
Aber, rein deutscher Kunde, einer der größten in Deutschland, in unserer deutschen, in den deutschen Operations, von einem hervorragenden Karat-Team gewonnen. Und das Tolle bei der Bahn ist, alle reden von In-Housing, also die Kunden bauen ihre eigenen Kapazitäten, ihre eigenen Agenturen innen aus. Die Bahn geht den umgekehrten Weg. Die Bahn hat bisher Media zum großen Teil, bis auf einen kleinen TV-Einkaufsteil, In-House gemacht mit einer Agentur. Die wurde aufgelöst und wird in unsere, und das Geschäft wird in unsere Hände übergeben. Und wir freuen uns natürlich riesig, dass die Deutsche Bahn uns dieses Geschäft anvertraut.
Mhm. Sehr spannend. Allein das Thema Inhousing und Gründe für Inhousing wieder zurückzunehmen, sei es am Beispiel der Bahn oder an anderen Beispielen, würde nochmal Stoff für eine weitere Folge geben. Ich würde jetzt schon mal die steile These aufstellen, dass sich der Trend zum Inhousing fortsetzen wird, aber das so als Cliffhanger für die nächste Folge. Ferrero war auch in der Presse, ich glaube, das ist auch einer eurer größeren Kunden.
Das ist aber der größte Kunde in Deutschland, wird von der Mediaagentur Visium geführt.
Aber das war jetzt der Pitch, der dort in der Presse war, das ist die Kreation, oder?
Das war ein Kreativpitch, ein internationaler Kreativpitch, aber ich hatte doch einige Kondolenzanrufe, als das in der Presse war, also wenn ich es hier richtig stellen kann. Wir haben Ferrero als Mediakunden noch kreativ, hatten wir ihn nie, und der Kreativpitch, da waren wir auch nicht beteiligt.
Manometer, diese Pitcherei in dieser jetzt hätte ich beinahe gesagt, alten Mediawelt, das stellt mir ganz schön anstrengend vor. Aber es ist zum Glück nicht mein Problem. Und wenn ihr so weitermacht, dann werdet ihr vermutlich auch immer mehr
strukturiert. Jeder Pitch hat ja eine Party, zur Folge.
Ja, mit Media, also, genau, Partys und Mediaagenturen, da mache ich mir wirklich gar keine Sorgen. Wenngleich vermutlich die Partys in der alten Mediaagenturwelt nicht leichter werden. Aber auch das Stoff für eine nächste Folge. Meine abschließende Frage, die ich ja schon fast standardmäßig, weil sie mich wirklich interessiert, aus ganz persönlichen Gründen immer stelle, ist die Frage nach dem, wie ihr euer Wissen frisch haltet. Ihr seid ja beide und sehr unternehmerisch und unterwegs. Mhm. Ihr seid mit ständigen Herausforderungen und mit Thesen, Hypothesen, Kontroversen irgendwie konfrontiert. Was tut ihr, um euch selbst sozusagen eigene Kompassnadel zurechtzulegen, um euer Wissen frisch zu halten und euch selbst weiterzuentwickeln? Wer mag den Anfang?
Ich fange mal an, bin ja älter.
Ladies first.
Die zweite also älteste hier im Raum.
Ich rede mit sehr vielen schlauen Menschen, auch mit dir, Erik. Tausche mich aus, habe Sparringspartner eigentlich in allen Industrien, international, und lasse mich auch sehr gern inspirieren und komme auch so auf, ich sag mal, Transformationsideen, überhaupt auf unseren ganzen Transformationsplan. Ich lese sehr viel und ich bin Teil eines internationalen Networks, das ja sehr, sehr innovativ ist, mit Denso aus dem asiatischen Raum kommt und auch intern sehr, sehr viele Innovationen und sehr viel Neues mit sich bringt. Auch viel Trial and Error schon macht in manchen Ländern, was wir dann entweder übernehmen können oder erst gar nicht machen müssen. Und ich sag mal, in diesem Dreiklang mit einem eigenen Netzwerk, wo ständig neue Leute auch dazukommen, mit dem Lesen auch von Fachbeiträgen, aber auch auf Social Media und mit unserem Internetnetzwerk, glaube ich, bin ich ganz gut am Puls der Zeit.
Ich habe dich als sehr neugierige Gesprächspartnerin, egal ob auf Panel oder in sonstigen Situationen, kennengelernt. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das einfach die Tatsache ist, dass du kein typisches männliches Alpha-Tier bist, wie so oft in der Media-Welt, oder ob das einfach in deiner Person liegt. Habt ihr auch sowas wie eine Widerspruchskultur bei euch im Network? Also,
absolut.
Ist das so selbstverständlich? Du sagst das so.
Ich will jetzt nicht für das ganze globale Network sprechen, aber wir in Deutschland haben das absolut. Mhm. Wenn ich dran denke, meine engsten Kollegen, Führungskräfte in Deutschland, ist jeder eine ganz, ganz starke Persönlichkeit. Ich sage immer, wir sind alle Alphas. Das ist mir ganz wichtig. Mhm. Wer mir nicht widerspricht, ist mir eigentlich fast schon suspekt. Mhm. Und sag mal, in der Mischung der Persönlichkeiten zusammen sind wir aus meiner Sicht in Deutschland das beste Führungsteam eines Networks überhaupt und eigentlich auch unschlagbar.
Das kann ich bestätigen, was auch ein Grund war, weshalb wir dazu gestoßen sind. Wirklich ein extrem starkes Team. Zu deiner Frage eben,
wie hältst du dein Wissen frisch?
Genau, wie halte ich mein Wissen frisch? Also ich versuche so viel zu lesen und Podcasts zu hören wie möglich, aber die Welt dreht sich so schnell, dass alleine würde ich in der Zeit, die ich dafür zur Verfügung habe, auch würde nicht ausreichen. Also meine Informationsquelle Nummer eins ist wirklich der Austausch mit Leuten. Also entweder mit unseren wirklich tollen, super informierten und begabten Mitarbeitern, als auch mit Freunden und anderen Menschen aus den Branchen, auf deren Urteil ich vertraue. Also doch aus dem Austausch mit anderen Menschen, da ziehe ich dann am meisten raus, weil dann die Informationen schon vorgefiltert sind, vielleicht auch mit einer kompetenten Meinung dahinter. Das ist so meine Hauptquelle, würde ich sagen.
Großartig. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit. Das schreit nach einer, Fortsetzung. Auch gerne auch zu.
Wir können mal gucken, ob in einem Jahr, wie sich die Zusammenarbeit entwickelt hat.
Das weiterentwickeln, Do's und Don'ts, die größten Learnings nach 18 Monaten. Und auch das Mediaagentur-Thema zwischen Spezialist und Network gibt, glaube ich, noch einigen Stoff her.
Das glaube ich auch.
Ja. Ja, dann setzen wir das doch irgendwann mal fort. Großartig. Vielen, vielen Dank, liebe Ulrike, lieber Christoph.
Danke.
Danke dir.
Das war unser erster Podcast.
Ja. Großartig.